Als Steven sich im Boot erhob, um ihm zuzuwinken, entdeckte Jack, dass er von Kopf bis Fuß in ein eng anliegendes, röhrenförmiges Gewand von stumpfem Braun gehüllt war, aus dem sein bleiches, entzücktes Gesicht unnatürlich groß hervorsah, eingerahmt von einer Art wollenem Rollkragen. Der erste Eindruck lag irgendwo zwischen einem ausgezehrten Gorilla und einem verhärmten Ketzer. Zu allem Überfluss schwenkte Steven fröhlich seinen Narwalzahn. Captain Aubreys Rücken und Schultern wurden stocksteif. Er rang sich ein gequältes Lächeln ab und dazu ein paar knappe Antworten.
»Guten Morgen. Jawohl. Nein.
Danach nahm er wieder untadelige Haltung an und setzte eine würdevolle, unbewegte Miene auf, obwohl ihm nur ein Gedanke durch den Kopf schoss. Die gottlose alte Eule musste betrunken sein. Die Jakobsleiter hinauf, ein langer Weg im Vergleich zur Polycrest, dann das Zwitschern der Pfeifen, das Stampfen und Musketenklirren der Ehrenwache aus Seesoldaten, und er war an Bord. Mathematische Präzision, rigorose Exaktheit vorn und Achtern. Selten hatte er auf einem Achterdeck ein prächtigeres Arrangement in Blau und Gold gesehen. Selbst die Kadetten trugen Zweispitze und schneeweiße Kniehosen. Jack lüftete den Hut in Richtung des Achterdecks, wenn auch nur fingerbreit wegen seines Kopfverbands. Der erste Offizier trat vor, ein ernster, würdevoller, hagerer Riese.
»Willkommen an Bord, Sir«, sagte er. »Mein Name ist Simmons.«
»Danke, Mr. Simmons. Guten Morgen, meine Herren.«
»Mr. Simmons, wenn Sie mir jetzt freundlicherweise die Offiziere vorstellen würden?« Verbeugungen, gemurmelte Begrüßungsfloskeln. Mit Ausnahme des Zahlmeisters und des Kaplans waren alle jüngere Männer. Ein gut aussehender Haufen, aber bei aller Höflichkeit recht distanziert.
»Sehr schön«, sagte Jack zum ersten Offizier. »Dann wollen wir die Besatzung bei 6 Glasen mustern, wobei ich gleichzeitig meine Bestallung verlesen werde.«
Er beugte sich über die Reling und rief,
»Dr. Maturin, wollen Sie nicht an Bord kommen?«
Steven besaß nicht mehr seemännisches Geschick als zu Beginn seiner Marinekarriere und brauchte lange Minuten, um keuchend an der Bordwand emporzuklettern, gestützt von einem gequälten Killick. Diese Minuten erhöhten noch die gespannte Erwartung auf dem Achterdeck.
»Mr. Simmons«, sagte Jack mit drohendem Blick, »dies ist mein Freund Dr. Maturin, der mich begleiten wird.«
»Dr. Maturin, Mr. Simmons, erster Offizier der Lively.«
»Ihr Diener, Sir?«
Steven machte einen Kratzfuß, was nach Jacks Meinung die abstoßendste Bewegung war, die ein Mensch in so groteskem Gewand ausführen konnte.
»Vielleicht möchten Sie jetzt in die Kajüte mitkommen.«
Jack packte Stevens Ellbogen mit eisernem Griff. »Ihr Gepäck wird umgehend an Bord gebracht, keine Sorge.« Steven warf einen sehnsüchtigen Blick in den Kutter hinab und schien sich schon losreißen zu wollen. Da sagte der Erste schnell,
»Ich werde mich persönlich darum kümmern, Sir.«
»Bitte, Mr. Simmons«, flehte Steven, »achten Sie unbedingt darauf, dass meine Bienen mit Vorsicht behandelt werden.«
»Gewiss, Sir«,
antwortete der Erste mit einem Neigen des Kopfes. Jack buxierte Steven in die Achterkajüte. Einen schön proportionierten, aber kahlen großen Raum mit einer Kanone auf beiden Seiten und einer elegant geschwungenen Front breiter Heckfenster. Jack ließ sich auf eine Bank sinken und musterte Stevens Gewand.
»Steven«, begann er. »Sag mal, Steven,
herein!«
Es war Paris mit einem viereckigen, in Segeltuch eingeschlagenen Paket. Steven rannte auf ihn zu, nahm es ihm mit unendlicher Vorsicht ab, stellte es auf den Tisch und drückte ein Ohr daran.
»Hör mal, Jack«, sagte er lächelnd, »leg dein Ohr fest oben drauf und hör genau hin, wenn ich klopfe.«
Das Paket begann aufgeregt zu summen.
»Hast du's gehört? Es beweist, dass sie gesund sind, dass ihrer Königin nichts zugestoßen ist. Aber wir müssen die Hülle sofort entfernen, sie brauchen Luft.« Ein gläserner Bienenkorb. Ist das nicht genial? Ich wollte schon immer Bienen züchten.
Wie um alles in der Welt stellst du dir das vor, auf einem Kriegsschiff Bienen zu züchten? Rief Jack. Wo sollen sie auf hoher See Blumen finden? Wovon sollen sie leben?
Fasziniert drückte Steven seine Nase ans Glas.
Man kann jede ihrer Bewegungen sehen«,
jubelte er. »Mach dir keine Sorgen um ihre Nahrung, mein Lieber. Sie brauchen nur eine Untertasse voll Zucker in regelmäßigen Abständen. Wenn der geniale Monsieur Hubert Bienen züchten kann, obwohl er blind ist, der arme Mann, dann sollte das auf einer großmächtigen Schebecke doch auch zu schaffen sein. Dies ist eine Fregatte. Lass uns keine Haarspaltereien betreiben, ich bitte dich.«
»Da ist die Königin. Komm, schau dir die Königin an.«
»Wie viele dieser Biester sind da drin?« fragte Jack sich misstrauisch zurückhaltend.
»Oh, an die 60.000 schätze ich«, antwortete Steven leichthin. »Wenn es stürmt, hängen wir den Stock kardanisch auf, damit sie unter den heftigen Bewegungen nicht leiden.«
»Du denkst wirklich an alles«, meinte Jack sarkastisch. »Also gut, ich finde mich ab mit den Bienen geduldig wie Hiob. Was machen 60.000 Bienen in der Kajüte auch schon aus? Aber ich sage dir, Steven, eines hast du unberücksichtigt gelassen.«
»Du fürchtest, die Königin könnte noch Jungfrau sein?«
»Nicht unbedingt, nein. Ich dachte eher daran, dass wir uns auf einer schneidigen Fregatte befinden.«
»Freut mich zu hören. Na bitte, da haben wir's. Sie legt ein Ei. Also vergiss deine Sorgen wegen ihrer Jungfräulichkeit.
Und auf dieser Fregatte ist man sehr eigen, sehr traditionsbewusst. Als du an Bord kamst, ist dir da nicht aufgefallen, welch stattlichen Anblick die vielen Uniformen boten? Wie bei der Inspektion durch einen Admiral oder bei einer Flottenparade vor dem König?«
»Tatsächlich? Nein, offen gestanden fiel mir das nicht auf. Aber sag, mein Lieber, hast du etwas auf dem Herzen?«
»Um Himmels Willen, Steven, wirst du jetzt endlich dieses Ding ausziehen?«
»Mein wollenes Gewand? Haha, du hast es also bemerkt, wie? Ich hab's ganz vergessen, sonst hätte ich dich darüber aufgeklärt. Hast du jemals etwas Praktischeres gesehen? Schau, ich kann meinen Kopf ganz einziehen. Dasselbe gilt für die Hände und Füße. Warm, aber nicht beengend. Leicht und vor allem gesund. Nirgends Einschnürungen. Paris, der früher Korbflechter war, hat es nach meinem Entwurf angefertigt. Im Augenblick arbeitet er an einem zweiten, das ich dir schenken will.«
»Steven, du tust mir einen Riesengefallen, wenn du es sofort ausziehst. Ich weiß, ich bin ein Banause, aber dies ist nur ein Interimskommando und ich kann es mir nicht leisten, ausgelacht zu werden.«
»Aber du hast mir doch wiederholt gesagt, dass es keine Rolle spielt, was man auf See anzieht. Du selbst trägst oft Drillighosen, ein Kleidungsstück, das ich niemals, niemals befürworten würde. Dagegen vereint dies hier«, er zupfte mit beleidigter Miene an seiner Brust herum, »die Vorzüge des warmen Guernsey-Pullovers mit der Bewegungsfreiheit in luftigen Pantalons.«